das Credo, warum nicht, haben wir bei den deutschen Damen jetzt schon des Öfteren bemüht. Und Frankreich, ein Gegner jetzt, der nicht außer Reichweite liegt. Wenn wir einfach mal auf das letzte Duell schauen, war vergangenes Jahr bei der Eurobasket, da hat Frankreich in einem Low-Scoring-Game 58-50 gewonnen. Da hat Deutschland aber auch ohne die beiden Sabali-Schwestern und ohne Alexis Petersen gespielt.
Es ist Historisches passiert. Es ist soweit, Basketball-Deutschland hat die allererste olympische Medaille einkassiert. Und dazu erstmal sportliches Willkommen. Und sportliches Willkommen zu Big Post Game, präsentiert von Kellogg's, was immer du machst. Wir machen Frühstück und wir sind Olympiasiegerinnen. Robert, ich grüße dich.
Stacke, ja, ich grüße dich. Ich wollte dir gerade sagen, du sagst die erste Medaille und die hat auch noch eine ganz besondere Farbe, denn es ist eine goldene. Ja, das ist schon krass, was da passiert ist am Place de la Concorde. Die deutschen 3x3 Medals haben einfach das Ding durchgezogen. Sie haben ja Halbfinale gewonnen, das Finale gewonnen, auf hochdramatische Art und Weise und machen Deutschland zum Basketball-Olympiasieger im 3x3. Unfassbar.
Ja, tatsächlich. Vor allem, wie eng alle Spiele waren, das hat mich eigentlich am meisten begeistert. Wie kannst du dauerhaft diese engen Dinger gewinnen? Also es ist ja schon so, dass 3x3 verhältnismäßig enger ausgeht, die Spiele, aber wie eng das war, unfassbar. Am Schluss auch wieder und wieder durchgezogen.
Ja, bis zur letzten Sekunde spannend mit Game-Winnern gewonnen. Wenn man sich die Ergebnisliste der deutschen Damen hier ansieht, 3 der letzten 4 Spiele inklusive Halbfinale und Finale haben die Mädels mit +1 gewonnen. Und es war ja nicht so, als hätte es anders ausgehen können. Da waren schon mal hin und wieder der letzte Wurf der Französinnen beispielsweise, erinnere ich mich, oder auch der Kanadierinnen, die dann einfach aber ihr Ziel verfehlen. Klar, weil auch noch kaum Zeit auf der Uhr ist. Aber das in dieser Konstanz durchzuziehen, es waren in Summe 7 Gruppenspiele, Halbfinale, Finale, 9 Partien, 8 Siege und dieses eine verlorene Spiel, das haben sie mal mit dem letzten Wurf verloren gegen die Australierinnen. Aber ansonsten jedes Spiel gewonnen. Also hochverdiente Goldmedaille. Und ja, ich glaube, die 4 Medals haben die ganze Nation begeistert. Ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die normal wenig mit Basketball am Hut haben, die einfach mitgerissen waren von dieser Sportart und von dieser Leistung, die 4 Medals hier aufs Feld gebracht haben.
Ja, danach auch noch einen sehr interessanten und lustigen vor allem Auftritt gehabt bei der ARD war es, glaube ich, im Studio gewesen, die vier Mädels. Der Co-Trainer, beziehungsweise der Trainer stand dann an der Seite auch noch mit dabei, Sami Suleiman, der immer so ein bisschen vergessen wird, weil er eben nicht auf dem Spielfeld stehen darf beim 3x3 und nicht während des Spiels coachen darf. Aber ich glaube, auch eine ganz wichtige Person da für diese Mannschaft. Wir werden euch in den nächsten Tagen und Folgen höchstwahrscheinlich noch eine der Protagonistinnen oder Protagonisten dieses Golderfolges hier auch im Interview präsentieren können. Da sind wir aktuell dran, aber die haben natürlich alles zu tun, außer mit uns Interviews zu führen. Die sind da in Paris wild unterwegs, haben jetzt die letzte Nacht, glaube ich, auch nochmal richtig hart gefeiert. Und das wollen wir natürlich auch nicht nehmen. Da haben wir natürlich größten Respekt davor. Das hat alles Zeit.
Ja. Stacke, gibt es eigentlich einen MVP beim olympischen Basketballturnier?
Beim 3x3 weiß ich es nicht.
Ich weiß es generell nicht, aber wenn es einen MVP gäbe, dann muss der an Sonja Greinacher gehen, weil was die vor allem in den K.O.-Spielen abgeliefert hat, vor allem im Halbfinale gegen die Kanadierinnen, also mit 16-15 gewonnen, da hat sie 11 Punkte aufgelegt. Sie ist schon so ein bisschen der Leader dieser Truppe. Und auch im Finale nochmal, das war schon MVP-like.
Absolut. Bin ich voll bei dir. Die hat auch über 50 Punkte in diesem Turnier gemacht, und zwar beim 3x3 Punkte. Wenn man das hochrechnen würde aus 5 gegen 5, dann wären das ja also mal minimal 100, aber es sind mehr gewesen in diesen Spielen. Also überragend gespielt, das können wir, glaube ich, festhalten. Was mich vor allem begeistert hat, ihre Treffsicherheit aus nächster Nähe. Das fand ich mit am spektakulärsten, auch in den schwierigen Situationen hinten raus. haben sie es immer wieder geschafft, da sie in gute Positionen zu bringen. Wenn sie nah am Brett war, kannst du dich 100% drauf verlassen, dass sie das Ding reinmacht. Und ansonsten auch diese Einbeinigen, die sie da geworfen hat und sowas, einfach beeindruckend. Wobei wir, apropos einbeinig, auch schon beim Publikum wären. Ich glaube, da müssen wir auch kurz drauf eingehen. Denn es gab ein paar Legenden, die da rumsaßen und sich das Ganze gegönnt haben. Unter anderem Carmelo Anthony, der wird mir immer zu wenig erwähnt. Der saß nämlich auch am Rand in dieser VIP-Lounge vorne. Paul Gasol, König Felipe von Spanien und der Basketballkönig von Deutschland, nämlich Dirk Nowitzki. Ich glaube, das sendet dann auch nochmal so ein extra Signal, wie wichtig das eigentlich ist, dieses Finale, ganz unabhängig davon, ob sie es gewinnen oder nicht.
Und oder vor allem, dass dann Sonja Greinacher mit dem einbeinigen Fadeaway das Spiel entscheidet, vor den Augen des Meisters des einbeinigen Fadeaways, nämlich vor den Augen von Dirk Nowitzki. Ja, passt irgendwie, macht diese Geschichte rund, aber ich glaube, wir dürfen auch die anderen drei Mädels in dieser Runde nicht vergessen. Elisa Mevius, Marie Reichert und Svenja Brunkhorst, die dieses Team zu einem ganz speziellen Team gemacht haben, nämlich eine Mischung aus ganz verschiedenen Charakteren, aus ganz verschiedenen Spielertypen, die aber so perfekt zueinander gepasst haben, dass sie verdient diese Goldmedaille gewonnen haben.
Ja, was beim Alter anfängt mit Greinacher und Brunkhorst, die beide gut über 30 sind, also 32, glaube ich, beide. Und auf der anderen Seite Marie Reichert und Elisa Mevius, die gerade mal um die 20 sind. Einfach dieser, ja, den wir auch schon oft im Podcast thematisiert haben, dieser Wechsel auch vom Basketballstil her, vielleicht auch dieses Unbekümmerte nochmal reingebracht, aber gleichzeitig die Erfahrung der Spielerinnen, die schon ein bisschen älter sind, diese Mischung eben. Dann hast du eine sehr offensiv starke Greinacher, defensiv starke Reichert, die riesengroß ist dazu. Mevius, die so ein bisschen unorthodox spielt, aus meiner Sicht, hat die im Finale auch diese Hesitation gehabt, wo ich dachte so, was war das denn, wo sie über die rechte Hand geht. Dieses kurze Zucken bringt die Spanierin aus dem Gleichgewicht. Sie legt den einfach easy going rein.
Das ist eine Instinkt-Basketballerin. Die spielt ja, einfach genau. Mit Instinkt. Die spürt die Situation und findet meistens die richtige Lösung.
Ja, da hat wirklich sehr vieles gut funktioniert und diese Mannschaft hat sich auch nie aus der Ruhe bringen lassen. Das hat auch Sami Suleiman nochmal erzählt im Interview hinterher, dass es zu ihrem Grundplan gehört, Step by Step zu gehen. Und das haben sie auch genauso für sich definiert. Wenn sie weit hinten liegen, dann kommen sie Schritt für Schritt wieder ran. Wenn sie durch die Gruppenphase gehen, spielen sie Schritt für Schritt. Erstes Spiel gewonnen, zweites verloren, ab dann Schritt für Schritt wieder reingekommen. Dass man sich da auch nie als Spielerin Sorgen machen muss, dass man das Ding jetzt komplett alleine retten muss, sondern immer dieses Step by Step. Und das war ein Teil ihrer Mannschaftskultur, der dann am Schluss, glaube ich, sie auch dorthin gebracht hat, wo sie sind, nämlich ganz nach oben in Richtung Gold. Überragend. Da nochmal herzlichen Glückwunsch, Goldmedaille für Deutschland. Und ich finde es irgendwie auch einen feinen Plot-Twist, dass wir die beiden, denen es verboten wurde, im 5 gegen 5 und im 3x3 anzutreten, die sich doppelt qualifiziert haben für Olympia, also Svenja Brunkhorst und Sonja Greinacher, dass die sich erstens für die richtige Sache entschieden haben, also Goldmedaille, besser geht's nicht. Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, dass die auf ihr Bauchgefühl gehört haben, gesagt haben, wir entscheiden uns da für eins und dann ist es das und da alles reingebuttert haben. Das habe ich ihnen sehr gewünscht. Und das andere, dass wir mit dem Frauenbasketball, der international noch weiter hinten war als der Männerbasketball in den letzten 10, 15 Jahren, dass wir mit einer Frauenmannschaft diese Goldmedaille geholt haben, diese allererste, diese historische für den Deutschen Basketballbund. Ich finde, das sind zwei sehr feine und schöne Schleifchen dran an dieser Goldmedaille.
Voll, absolut. Also mich hat dieser 3x3-Basketball total in seinen Bann gezogen. Ich habe dann auch am Finaltag das Endspiel der Männer noch gesehen, was ja auch hochdramatisch war. Das wurde mit einem Wurf mit einem Zweier in der Overtime zugunsten der Niederlande entschieden. Aber ich finde, im 3x3, das Spiel der Damen, deutlich attraktiver als das Spiel der Männer. Und das rührt daher, dass es mir bei den Männern zu viel irgendwie mit der Brechstange ist. Da wird für meinen Geschmack zu viel einfach von draußen drauf geholzt oder man zieht mal hier eins gegen eins mit dem Kopf durch die Wand zum Korb. Da wird bei den Ladies viel mehr taktiert, da wird das Mismatch gesucht, da wird das Pick and Roll sauber ausgespielt. Das ist mein subjektiver Eindruck und das hat mich wirklich begeistert. Also dieses 3x3-Turnier der Frauen, allererste Sahne, natürlich auch wegen des Ausgangs zugunsten der deutschen Mannschaft.
So, Haken dran ans 3x3, würde ich sagen. Und dann, Robert, lass uns weitergehen zu den Frankreich-Duellen. Wir schauen einmal nach hinten und einmal nach vorne an diesem Mittwoch, morgen, an dem wir aufnehmen für euch. Nach hinten wird natürlich geschaut in Richtung Männerviertelfinale, nach vorne in Richtung Frauenviertelfinale und dann noch ein bisschen nach vorne in Richtung Männerhalbfinale. Hoffentlich dann auch in der nächsten Folge in Richtung Frauenhalbfinale. Aber soweit lassen wir es erstmal noch nicht kommen. Lass uns erstmal über die Männer sprechen. Und zwar in chronologischer Reihenfolge, die sich daraus ergibt, dass Deutschland auch als erstes gegen Griechenland gespielt hat. 11 Uhr morgens eine schläfrige Anfangssequenz, bis sie dann aber voll durchgezogen haben. Was hast du für ein Spiel insgesamt und allgemein gesehen?
Ein Arbeitssieg für die deutsche Mannschaft. 76-63 haben wir am Ende zu Buche stehen. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo man sich denkt, wow, die deutsche Mannschaft spielt bei weitem nicht ihr bestes Spiel, kommt ganz schwach rein in die Partie, ist zweistellig hinten und am Ende steht doch ein ungefährdeter Plus-13-Erfolg. Das, glaube ich, kann man schon mitnehmen. Aber du hast es angesprochen, so die Geschichte des Spiels ein bisschen, ja, die Deutschen schwach reingekommen, schläfrig reingekommen, die Griechen mit deutlich mehr Energie. Und dann vor allem durch die Bankspieler kam dann so der Umschwung für die deutsche Mannschaft. Ja, die haben die Defense angezogen, Moritz Wagner allen voran. Und damit, ja, Viertel 2, 3 und 4 jeweils gewonnen und das Spiel auch souverän am Ende für sich entschieden. Wieder eine gute Leistung der deutschen Mannschaft gegen Griechen, die wirklich nicht so einfach zu spielen sind.
Ja, das ist gut, dass es dir auch aufgefallen ist. Also mir ist es nämlich aufgefallen und ich wollte das nochmal matchen, ob das oder spiegeln, ob das nur mir so ging mit Mo Wagner, dass da mit ihm quasi die Energie reingekommen ist. Diese Bankspieler lassen sich übrigens auch beziffern als einer der Erfolgsfaktoren im Spiel gegen die Griechen, weil die Deutsche Bank mit 32-8 die griechische Bank outgescored hat. Und das ist bei dem Ergebnis, das ja kein besonders High-Scoring-Game war, auf jeden Fall schon mal eine ziemlich dicke Nummer, würde ich sagen. 32 Punkte von 76 kommen von der Bank bei den Deutschen. Bei den Griechen sind es nur 8 von 63. Das war auf jeden Fall ein großer Faktor. Und eben diese, was du halt auch in der Mannschaft brauchst, was du aber auch nicht immer hast, gerade bei einer, wenn du so eine 8er-9er-Rotation spielst, dass du so viele verschiedene Spielertypen auch reinbringen kannst. Das hat auch Dirk Nowitzki danach im Interview gesagt, hat gesagt, das ist die Generation, die kompletteste Mannschaft liefert, die Deutschland je hatte. Und genau das, finde ich, hat man gesehen. Gerade durch Mo Wagner, Issy Bonga, Nick Weilerbepp, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat, auch offensiv dieses Mal gut performt hat. Und die kommen rein, nachdem die Starting Five nicht so richtig gut performt hat. Und liefern Energie. Und ich glaube, das ist das, was den Deutschen gefehlt hat in diesem Spiel, in diesem ersten Viertel. Diese Energie, da waren die Griechen deutlich besser, die paar Alley-oop-Dunks auf Giannis, Mitoglou mit einem richtig guten Start ins Spiel. Und sobald dann aber diese Intensität, die Energie bei den Deutschen da war, hatten die Griechen keine Chance mehr. Überleg mal, die machen 63 Punkte bei einer ordentlichen Trefferquote, außer aus dem Dreierbereich, aber das wusste man schon vorher, dass die Griechen da möglicherweise ihre Probleme haben.
Ja, also der Faktor Energie ganz entscheidend. Und du sprichst es an, die von der Bank kommenden Spieler. Und da sind wir auch schnell beim Punkt Coaching. Gordon Herbert hat das gemerkt und er hat seine Rotation angepasst. JT über 20 Minuten aus dem Feld. Er ist die personifizierte Energie. Moritz Wagner sowieso kommt von der Bank, spielt zwar nur 14,5 Minuten, nutzt die aber exzellent aus. Dafür rücken Spieler wie Andy Obst in diesem Fall mal ins zweite Glied. Er hatte nicht so seinen Wurf, also seine Würfe nicht bekommen. Aber das ist überhaupt kein Problem. Den brauchen wir vielleicht jetzt wieder im Halbfinale gegen Frankreich. Aber diese
Anpassungen zu erkennen, sie zu machen, die Rotation zusammenzukürzen, Maudolo auch diesmal draußen zu lassen, dafür Nick Weiler-Babb deutlich mehr zu spielen. Das hat sich ausgezahlt. Das war hervorragend gecoacht von Gordy Herbert. Ja, und da sieht man auch wieder diese Vielseitigkeit der deutschen Mannschaft. Und das ist auch ein Vorteil gegenüber der griechischen Mannschaft. Das haben wir auch in der Vorschau schon thematisiert. Da haben wir dann doch diese Starting Five, die allesamt 29 oder mehr Minuten gehen. Da wussten wir, die Starting Five ist gut, aber von der Bank kommt wenig. Und genau das haben wir gesehen. Toliopoulos diesmal, naja, mit 7 Punkten der beste Bankscorer, aber von dem Larentzakis quasi nichts. Von dem Kalaitzakis nichts. Papayannis nichts. Charalampopoulos nichts. Da kommt zu wenig Entlastung auf griechischer Seite und da ist die deutsche Mannschaft einfach besser und tiefer besetzt und das hat den Unterschied ausgemacht.
Was ich auch nochmal erschreckend fand, dass diese Basketballnation Griechenland es nicht schafft, neben Giannis noch 2, 3 Shooter zu installieren, die hochprozentig treffen, die, ich sag mal, auf Euroleague-Elite-Level die Dinger reinschweißen von draußen, weil du neben Giannis, der kein guter Schütze ist, ein Thomas Walkup ganz viel gespielt hast, ein Nikolatas sehr viel gespielt hast, dann natürlich auch Giannis selbst nicht der Beste von der Dreierlinie. Mitoglou kann die Dinger reinhauen, ja, aber da haben sie gut drauf geachtet, da haben sie bei den Switches sehr genau drauf geachtet, dass sie sofort dran sind an ihm, dass es da kein Pick and Pop gibt. Und auch ansonsten wenig Möglichkeiten, Dreier tatsächlich reinzuwerfen. Kalates 1 von 4. Thomas Walkup für seine Verhältnisse sogar noch gut getroffen. 2 von 5. Aber das ist auch in der Euroleague ja ein bekanntes Ding, dass Thomas Walkup die Dinger da nicht reinschießt von der Dreierlinie, dass man ihm da mehr Platz gibt. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen irritiert bei den Griechen, dass die es nicht schaffen, in dieser Basketballnation irgendjemanden da aufs Feld zu bringen, der dieses Kollapsen von den Deutschen auf Giannis und in der Zone dann auch knallhart bestraft. Und so war es dann natürlich möglich für die Deutschen da auch wegzuziehen, weil sie es einfach taktisch auch gut gemacht haben. Am Anfang so ein bisschen Probleme, dann aber sehr viel mehr Herbstzeit. Da gab es einen Plan B, einen Plan C gegen Giannis. Der hat am Anfang Plan A nicht funktioniert, dann eben Plan B. Er wird sehr viel geswitcht, kommt dann auch von der Weakside der Switch. Die Herbstzeit ist sehr viel deutlicher bei Giannis da. Man guckt, dass man ihm die Penetration wegnimmt. Und genauso haben sie auch schon bei der EM im Viertelfinale gewonnen. Auch da war schon das Problem der Griechen, dass sie von außen nicht getroffen haben. Da hatten sie sogar noch Slukas mit dabei, der jetzt diesmal nicht dabei war. Der
und ist einer, Tyler Dorsey.
Und Tyler Dorsey, ja, genau. Aber du kannst halt nur Dorsey oder Walkup mitnehmen, oder?
So ist es.
Ist es so? Oder hat Dorsey in Griechenland schon Jugend gespielt und darf deswegen trotzdem spielen?
Ich meine nicht. Okay. Ist aber auch völlig egal. Ich finde, die Griechen, wenn wir nochmal zu Dirk Nowitzki zurückkommen, mich haben die Griechen im letzten Viertel erinnert an deutsche Nationalmannschaften mit Dirk Nowitzki. Und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, aber da war sehr viel, aha, wir passen jetzt mal den Ball zu Giannis. Der nimmt den da hier an der Ecke Freiwurflinie. Ja, und dann schauen wir mal, was passiert. Und das Spiel war total statisch. Und meistens ist nichts Gutes passiert. Gute Dinge mit Giannis sind passiert, wenn er den Ball in der Bewegung bekommen hat. Dann ist er schwer zu verteidigen. Wenn du ihm aber einfach den Ball gibst und sag, naja, spiel mal, dann hat die deutsche Mannschaft genau mit den Varianten, die du gerade beschrieben hast, ihn verteidigt. Dann kam nichts mehr. Also das war auch ein bisschen wenig variabel, vor allem im Schlussviertel, für meinen Geschmack auf griechischer Seite.
Lustigerweise hat Franz Wagner exakt dasselbe gesagt. Hat gesagt, als er 6 Jahre alt war, hat er Dirk Nowitzki bei den Olympischen Spielen gesehen, mit seiner Mannschaft damals. Und die Griechen haben ihn so ein bisschen daran erinnert. Finde ich gut. Okay, also Deutschland im Halbfinale der Olympischen Spiele. Das klingt irgendwie surreal. Es klingt wie ein Basketball-Fiebertraum. Und andererseits ist es absolut verdient und fast schon selbstverständlich, weil diese Mannschaft einfach genau dieses Level, diese Stärke Spiel für Spiel abruft. Selbst wenn sie es mal ein Viertel lang nicht machen, dann reicht es gegen Griechenland trotzdem noch. Und das ist eigentlich das Krasseste, finde ich, an dem Ganzen. Also du kannst ein schlechtes Viertel gegen Griechenland haben und gewinnst trotzdem am Schluss mit 13 Punkten. Es klingt nach wie vor surreal. Ich glaube, für jeden, der diesen Podcast hört und der die Nationalmannschaft schon länger als einen Sommer verfolgt oder als 2 Sommer, Davor war das undenkbar. Dann lass uns weitergehen zum nächsten Viertelfinale. 14.30 Uhr war dann Serbien-Australien das engste, das knappste Spiel dieses Viertelfinals mit einem Ausgang zugunsten von Serbien, Robert.
Ja, 95-90 steht nach Overtime am Ende auf der Anzeigetafel zugunsten Serbiens. Das größte Comeback offenbar der olympischen Geschichte im Basketball. Minus 24. Nach 13,5 gespielten Minuten stand ein 22-46 auf der Anzeigetafel. Die Australier waren total angezündet, angeführt von Patty Mills, der in der ersten Halbzeit nicht zu halten war. Aber die Serben haben so Punkt für Punkt sich rangerobbt, sind dann auch im Schluss in Führung gegangen. Patty Mills mit dem unfassbaren Wurf über Nikola Jokic nochmal für die Overtime gesorgt. Aber da war es dann wirklich Jokic, Micic und Bogdanovic, die dann doch ein Stück weit mehr Qualität hatten und dafür gesorgt haben, dass die Serben ins Halbfinale einziehen.
Was hat deiner Meinung nach den Turnaround gegeben nach minus 24, dass die Serben nochmal zurückgekommen sind gegen diese Australier?
Ja, es war die Defense. Sie haben es geschafft, diese brennenden Australier zu löschen. Sie haben sie ein bisschen runterbekommen und haben auch eben dann hinbekommen, naja, zumindest das zweite Viertel mal zu gewinnen. Das, glaube ich, war schon auch so ein psychologisch wichtiger Moment und sie hatten einen exzellenten Start ins dritte Viertel. Das haben sie dann auch mit 25-11 gewonnen. Damit war das Spiel quasi wieder ausgeglichen und dann war dieser Momentum-Swing eigentlich vollzogen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Australier noch in die Overtime kommen. Daher Chapeau auch dafür. Aber die Serben dann eigentlich über die Viertel 2,5, 3 und 4 die bessere Mannschaft. Jokic überragend. Knapp wieder am Triple-Double vorbeigeschrammt im Übrigen. 21, 14 und 9. Ja, der Mann ist halt schon MVP-Kandidat im serbischen Team.
Die Serben mit 25 Assists bei 18 Turnovern. Die Australier bei 14 Assists bei 20 Turnovern. Das ist ja auch ein Faktor, oder?
Ja, spiegelt sich schon auch ein bisschen wieder, so wie die Australier auch gespielt haben. Da war waren viele Hero-Aktionen auch dabei von Patty Mills. Die haben über weite Strecken des Spiels auch gut funktioniert. Aber die bessere Spielanlage im Gesamten, finde ich, hatten die Serben. Und das könnte auch der Grund gewesen sein, warum sie sich am Ende durchgesetzt haben.
Ich hätte die Serben auch leicht favorisiert gegen die Australier, dass es dann am Schluss natürlich so ein spektakuläres Ding wird mit Overtime, mit minus 24 aufgeholt und so weiter und so fort. Das hat natürlich niemand erwartet. Die Serben also jetzt im Halbfinale. Das nächste Spiel war dann Frankreich gegen Kanada, das höchstwahrscheinlich unansehnlichste Spiel, obwohl eins mit fast 40 Unterschied ausgegangen ist. Ein anderes.
Ja, du sagst es. Bevor wir darauf eingehen, vielleicht wünschen wir Patty Mills und Joe Ingles noch einen schönen Feierabend in der Nationalmannschaft. Die beiden haben ihre Karriere beendet. Aber als zum Spiel der Franzosen gegen
das
Kanada.
Das ist übrigens, um da noch kurz reinzugrätschen, sehr traurig, weil FIBA Paddy Mills einfach nochmal anderes Level war als NBA Paddy Mills. Von daher, da wird auf jeden Fall der Basketball-Weltgemeinde was fehlen. Gerade mit Paddy Mills, dem habe ich unfassbar gerne zugeschaut. Aber jetzt zum anderen Spiel.
Ja, Frankreich, Kanada. Brechen wir es runter auf die harten Fakten. Frankreich gewinnt 82-73. Und du sagst es war extrem unansehnlich. Wir haben viele Freiwürfe gesehen bei den Kanadiern. Gut 25 ist im Rahmen. Bei den Franzosen 42. Wir haben 67 Freiwürfe auf beiden Seiten hochsummiert. Wir haben fast 50 Fouls.
Also genau 50, ja.
Ich saß da vorm Fernseher und dachte mir, es ist ein komisches Spiel. Es ist ein ganz komisches Spiel. Die Stimmung auf den Rängen, super, extreme Heimspielatmosphäre für die Franzosen. Aber spielerisch, wow, schwere Kost. Ich fand auch die Kanadier so lange so uninspiriert. So viel 1-gegen-1 von Jay Gilgeous-Alexander, der sie dann irgendwie noch im Spiel gehalten hat. Da kam so wenig Support von dem Dylan Brooks, von dem Logan Stort.
Jamal Murray, Katastrophe, ist komplett die
Turnier. Kein Faktor im Endeffekt. Also echt wirklich ein komisches Spiel. dass die Franzosen, finde ich, schon verdient gewonnen haben. Vielleicht ist das auch ein interessanterer Punkt, warum die Franzosen gewonnen haben.
Dass ich glaube, das ist auf jeden Fall ein interessanterer Punkt.
Dass sie unter dem Korb stark sind, wussten wir. Aber Vincent Collet hat seine Rotation ein bisschen geändert. Rudy Gobert, offenbar geplagt mit einer leichten Fingerverletzung, hat quasi nicht gespielt. Den hat er Mitte zweites Viertel mal kurz reingeworfen für 3-4 Minuten. Aber ansonsten war die Big-Man-Rotation Lesor, Yabusele, Wembanyama. Und das hat extrem gut funktioniert. Vor allem Matthias Lesor war von den Kanadiern nicht zu bremsen. Hat ein Foul nach dem anderen gezogen, ging insgesamt 14 Mal an die Freiwurflinie. 14 Versuche, 9 Treffer, für seine Verhältnisse ganz passabel. Und da waren sie wirklich stark und da waren sie den Kanadiern überlegen. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum sie dieses Spiel gewonnen haben, weil sie eben viele, viele Fouls ziehen konnten über ihre Big Men.
Mhm. Auch Yabusele mit 9 Freiwürfen, Wembanyama mit 6 Freiwürfen, die also da auch nochmal eingecashed quasi an der Stelle. Eigentlich interessant, dass mit Rudy Gobert du einen der besten Defensivspieler weltweit hast, theoretisch in deinen Reihen und auch offensiv auf FIBA-Level einer, der dir wirklich produzieren kann. Und du besser bist, wenn er draußen ist. Es muss dann, ich glaube, das ist auch schon dann und wann mal durchgeblitzt, er ist jetzt, sag ich mal, nicht der beliebteste Spieler bei Gegenspielern und auch bei Mitspielern in der NBA beispielsweise, dass es dann da auch ein charakterliches Thema sein kann, ohne ihn persönlich zu kennen. Aber es gibt manchmal Spieler, die theoretisch auf dem Papier eine Mannschaft weiterbringen, die einer der besten Spieler überhaupt sind und in der Praxis dem Team nicht helfen, sondern das sind dann sogenannte Minus Player. Und Rudy Gobert würde ich in diese Kategorie vielleicht nicht ganz hart reinziehen, aber einer der mehr hat man jetzt gemerkt, ne, dass es dann da unterm Korb viel besser lief, wenn er nicht dabei war.
Ja, Rudy Gobert ist ein ausgesprochen guter Basketballer, aber ich finde in diesem Setup, das vorliegt in der französischen Nationalmannschaft, dass du eben mit einem Lesor eine Alternative hast auf seiner Position,
die auch offensiv talentiert ist.
Der offensiv talentiert ist, der defensiv auch sehr talentiert ist, der mit der beste Center in der Euroleague ist. Das hilft dir natürlich extrem weiter und der ist eben sehr mobil, der bringt Energie ins Feld. Dass das in Kombination mit einem Wembanyama oder mit einem Yabusele einfach besser funktioniert. Das heißt nicht, dass sie bessere Spieler sind als Gobert, aber das Zusammenwirken scheint besser zu funktionieren. Wird ganz spannend zu sehen sein. Vielleicht sprechen wir nachher noch kurz drüber, wenn wir aufs Halbfinale vorausblicken. Lässt Vincent Collet Rotation so bestehen, ohne Gobert, oder nimmt er Gobert wieder mit rein? Vorausgesetzt, seine Fingerverletzung gibt das her. Bin gespannt.
Gute Frage, ja. Lass uns noch kurz aufs letzte Spiel gucken. Brasilien gegen die USA, was zu erwarten war und dann auch genauso gekommen ist. Ein sehr deutliches 122-87 für die USA. Ja, ich glaube, früh entschieden und deshalb auch ohne Probleme für Team USA.
Ja, absolutes Highscoring-Spiel. In den ersten 3 Vierteln jeweils 30 oder mehr Punkte erzielt die Amerikaner. Im Endeffekt war das Spiel von der ersten Minute an klar, die Amerikaner in allen Belangen besser als die Brasilianer. Punkt. War zu erwarten. Bruno Caboclo mit einem sehr starken Spiel, zumindest wieder, offensiv, ja. 30 Punkte aufgelegt gegen die Amerikaner. Ansonsten nur Jorginho zweistellig gescored. Aber Team USA hat durchrotiert, man sieht es an der Minutenverteilung. Da hat nur ein Spieler, zwei sind es, mehr als 20 Minuten gespielt, aber das auch nur wenige Sekunden, mehr als 20. Das waren Anthony Edwards und Kevin Durant, der jetzt übrigens All-Time-Leading-Scorer bei olympischen Basketballturnieren ist. Gratulation dazu. Aber das war für die Amerikaner kein ernsthafter Test.
Ja, vielleicht ja dann auch von Vorteil in Richtung Serbien, weil jetzt die Kraft auch schon sicher eine Rolle spielt. Lass uns gleich in die Halbfinals kurz reingucken. Deutschland gegen Frankreich so rum und Serbien gegen die USA. Lass kurz Serbien, USA erst besprechen. Hatten wir in der Vorrunde schon und die Vorzeichen stehen wieder auf Team USA, weil sie eben ein bisschen Kräfte sparen konnten, weil sie mit Abstand die beste Mannschaft sind. Was die Offensive angeht, wenn du 122 Punkte machst, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen, irgendwie irgendwann ein Spiel zu verlieren. Das ist einfach dann unmöglich, glaube ich, wenn du 122 in 40 Minuten scorst, dass du dann da dieses Spiel noch verlierst. Und die Serben, man hat es schon gesehen, die können zwar mithalten mit den US-Amerikanern, nur ob das über 40 Minuten geht. Ich glaube, das wird die große Frage sein. Und da würde ich eher ein Fragezeichen dahinter machen.
Ja, wir haben das Spiel ja in der Gruppe schon gesehen, da lief es ähnlich. Da haben die Serben über zweieinhalb, drei Viertel sehr, sehr gut mitgespielt, haben, finde ich, auch schon fast an ihrem obersten Limit gespielt, waren da auch dabei, haben am Schluss aber dann doch deutlich verloren. Ja, und du sagst es, die Amerikaner sind bei diesem olympischen Turnier in jedem Spiel der Favorit und sie sind auch im Halbfinale gegen Serbien der klare Favorit.
Dann rüber zu Deutschland gegen Frankreich. Was werden die ausschlaggebenden Faktoren werden aus deiner Sicht? Auch das Spiel gab es ja in der Vorrunde, da hat Deutschland eine böse Klatsche verteilt.
Ich weiß nicht, ob das so gut war, jetzt im Nachhinein gesprochen, dass wir das Spiel schon mal gespielt haben, dass Deutschland auch klar gewonnen hat. Das wird ein Auswärtsspiel. Die Halle wird voll sein und die Halle wird ganz, ganz stark pro Frankreich sein. Das kann zum Faktor werden. Man darf das auch nicht unterbewusst irgendwie auf die leichte Schulter legen und sagen, ah ja, die haben wir ja eh schon mal relativ deutlich geschlagen. Da waren wir zur Halbzeit schon mit plus 20 weg. Mein persönlicher Geschmack wären eher die Kanadier gewesen, muss ich gestehen. Wobei ich glaube, dass so von der Teamzusammensetzung die Franzosen der deutschen Mannschaft besser liegen als die Kanadier. Aber mit dieser Gesamtgemengelage, wir haben die schon mal geschlagen. Wir spielen in Paris gegen die Franzosen. Wird das ein 50-50-Spiel? Die Franzosen werden sich nicht nochmal so vermöbeln lassen wie damals in der ersten Halbzeit.
Das glaube ich auch. Allerdings finde ich, ist das Gegengewicht eben dieses Auswärtsspiel, das dich sicher auch nochmal elektrisiert. Also selbst wenn du irgendwie da reingehen würdest mit dem Gedanken, die haben wir schon mal weggeklatscht, die machen wir wieder weg, dann wird dir dieses Gefühl, glaube ich, ganz schnell genommen, wenn da 12.000 in der Halle gegen dich sind. Von daher hebt sich das aus meiner Sicht auf, wenn wir auf die Matchups auch schauen, dann habe ich auf den Guard-Positionen klar Deutschland vorne, auf den Forward-Positionen klar Deutschland vorne, wenn wir Wemby mal in Richtung Center rechnen, weil er auch häufig auf der 5 spielt. Und dann hast du da, je nachdem wie es läuft, einen besseren Tag für Deutschland oder für Frankreich. Und entsprechend würde meine Rechnung, die zugegebenermaßen recht simpel ist, aber leicht in Richtung Deutschland tendieren. Weil du einfach größere Vorteile auf diesen Positionen hast, die vor allem beim Thema Ballhandling, beim Thema, wie lange hat ein Spieler den Ball in der Hand, wer scored wie viel, da sehe ich doch die deutsche Mannschaft im Vorteil. Aber wie gesagt, das ist auch ein bisschen eine Rechnung, die jetzt ohne ganz große Fakten daherkommt. Aber es ist eine aus meinem Bauchgefühl raus, dass ich einfach denke, dass die deutsche Mannschaft auch gegen Griechenland wieder gezeigt hat, dass sie sehr genau gucken kann, wo einfach ihre Vorteile liegen und dann auf diese Vorteile spielen. Und diese Mannschaft gelingt das auch aus dem Grund, weil Dennis Schröder sich, finde ich, über die Jahre hinweg so weiterentwickelt hat, dass er sich jetzt auch öffnen kann und akzeptieren kann, dass auch andere, wenn mal sein Tag nicht der beste ist oder wenn seine Scoring-Optionen nicht funktionieren, dann die anderen mit ins Spiel holt, hat man auch jetzt wieder gesehen, 9 Assists gegen Griechenland. Und ich glaube, dass das der entscheidende Faktor sein wird gegen die Franzosen. Wir haben einen Point Guard, der schalten und walten kann, der selbst scoren kann und sein Team mit Brillanz einbindet. Und das haben die Franzosen einfach nicht.
Ja. Und wir haben die Physis, um gegen Wemby, gegen Lesor, gegen Yabusele zu bestehen. Wir haben mit Theis und Vogtmann und Moritz Wagner und mit Thiemann Big Bodies, die dieses matchen können. Und das haben wir gesehen. Wemby, wenn du Physis entgegenwirfst, bekommt er Probleme. Wir können den Rebound kontrollieren. Also von den Matchups ist Frankreich ein guter Gegner für die deutsche Mannschaft. Aber es ist einfach ein Do-or-Die-Spiel bei Olympischen Spielen in Frankreich. Ja, ich bin mega heiß auf dieses Spiel. Donnerstagabend, ja. 17.30 Uhr, wenn ich es recht im Kopf habe.
Richtig, richtig. Ich hatte noch einen letzten Punkt. Ach so, genau, den wir noch nicht so richtig erwähnt haben. Johannes Thiemann ist back in business. Ich hatte schon so ein bisschen leicht Zweifel, weil er mit diesem Shooting Sleeve angekommen ist, den er sonst nie trägt. Und dann auch noch so komisch angetaped. Da sah mir irgendwie aus, als hätte er da vielleicht irgendwie eine Verletzung oder sowas. Aber Johannes Thiemann, nach den Verletzungen, die ihn auch zum Ende der BBL-Saison hin stark beeinträchtigt haben, die ihn in der Vorbereitung stark beeinträchtigt haben, die so ein Fragezeichen auch hinter ihn gemacht haben, ob er überhaupt mitgehen kann nach Olympia. Ich finde, man merkt, dass die abklingen und er der alte JT ist und diesem Team, das ist bildlich gesprochen wie so ein richtig gutes Essen, diese deutsche Nationalmannschaft. Und jetzt kommt JT, der nochmal so ein ganz besonderes Gewürz ist, diesen Geschmack gibt, den kein anderer geben kann in diesem Team. Weil er so viel besser hatcht, weil er noch besser switchen kann, weil er offensiv unorthodox andere Ideen hat wie alle anderen und diese Mannschaft nochmal zu was ganz Besonderem macht. Also das ist nicht nur ein normales Kartoffelgericht, sondern jetzt ist noch ein schöner Schuss Schabziegerklee zum Beispiel mit dabei. Und das ist Johannes Thiemann.
Oh ja. Die normale Kartoffel ist in Deutschland in den letzten Wochen ja auch sehr populär geworden.
Genau. Okay, es ist nicht mehr nur die normale Kartoffel, sondern es ist eine Kartoffel mit Schabziegerklee. Ja. Probier das mal aus übrigens, by the way. Jetzt zurück zum Basketball und vor allem zum nächsten Duell. Das Duell gegen Frankreich bei den Frauen, das heute schon stattfindet. Und da wollen wir euch eine detaillierte Vorschau geben, denn dieses Spiel ist nicht unmachbar für die deutsche Nationalmannschaft, wenn du mich fragst. Wie siehst du es denn, Robert?
Nö. Deutschland Außenseiter, würde ich sagen, aber das Credo, warum nicht, haben wir bei den deutschen Damen jetzt schon des Öfteren bemüht und Frankreich ein Gegner, als der nicht außer Reichweite liegt. Wenn wir einfach mal auf das letzte Duell schauen, war vergangenes Jahr bei der Eurobasket, da hat Frankreich in einem Low-Scoring-Game 58-50 gewonnen. Da hat Deutschland aber auch ohne die beiden Sabali-Schwestern und ohne Alexis Petersen gespielt. Also, wieso nicht? Ich glaube, ganz entscheidend könnte es sein, ob Nuara spielen kann. Wir konnten das noch nicht in Erfahrung bringen nach dieser leichten Gehirnerschütterung. Ist natürlich noch nicht so lange her. Die, wenn ausfallen würde, würde das schon mal die Rotation noch mehr um eine Spielerin verkürzen. Einen ganz gewaltigen Part Physis auch wegnehmen von der deutschen Mannschaft. Aber ich glaube, selbst ohne Nuara, wenn Satur wieder so einen guten Tag erwischt, wenn Petersen die Fäden in der Hand hält, warum nicht?
Lass uns auf einzelne Matchups schauen. Ich glaube, das Wichtigste ist sicher Satu Sabally, dass es bei ihr wieder läuft, wie im Spiel gegen, wen war es denn, wo sie 33 gemacht hat, gegen Japan?
Gegen Japan.
Ja, genau. Wenn man sie lässt, das wissen wir mittlerweile, ist sie quasi unstoppbar, dann droppt sie dir gute 30. Wenn die Französinnen sie in den Griff bekommen, dann gibt es genug andere Optionen im deutschen Team. Trotzdem wäre es natürlich gut, wenn deine offensive Produktionsmaschine rund läuft. Wo siehst du da Möglichkeiten für die Französinnen einzugreifen? Wo hast du Vorteile für Satu?
Satu hat allein aufgrund ihrer Größe und aufgrund ihrer Physis Vorteile gegen die meisten französischen Spielerinnen. Ich bin einfach gespannt, welche Verteidigungsidee der französische Coach oder die französische Trainerin da an den Tag legen wird. Sie hat die Möglichkeit, mit Gabby Williams zu spielen. Das wäre die Version, ja, relativ klein, aber sehr mobil. Dann kannst du auch größere Optionen wählen, wie Badiane oder Alexia Géry. Wahrscheinlich wird es eine Mischung werden, dass die Satu vor verschiedene Aufgaben stellen werden im Laufe dieses Spiels, einfach nicht, um diesen Rhythmus ihr zu geben. Weil das hat im Spiel gegen Japan extrem gut funktioniert. Und wenn Satu ihren Rhythmus gefunden hat, vor allem aus der Distanz, dann ist sie eben extrem schwer zu verteidigen, weil sie auch diesen guten ersten Schritt hat, um an den Verteidigerinnen dann vorbeizuziehen.
Ja, ich glaube, wir brauchen von Satu eine sehr, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd, aber eine sehr erwachsene Leistung. Eine Leistung, die routiniert ist. Weil du auf der einen Seite bei Deutschland extrem gutes Shooting hast und bei ihr natürlich diese körperliche Präsenz gepaart mit einem brutalen Zug zum Korb und eben auch aus dem Shooting raus. Und die deutsche Nationalmannschaft ist in diesem Turnier bisher die Mannschaft, die am sichersten ihren Dreier trifft, knapp unter 40%. Ich glaube, bei 38,5 liegt die deutsche Nationalmannschaft aktuell bei den Frauen. Also eine Mannschaft, bei der es shooting-technisch herausragend gut läuft. Und wenn du halt über Satu diese Paint-Touches generieren kannst und dann draußen deine Schützinnen findest, dann hast du da, glaube ich, eine sehr, sehr gute Chance, die Französinnen zu schlagen. Egal, welche Art und Weise die Französinnen sich raussuchen, also ob sie klein oder groß gegen Satou gehen. Groß hat sie Schnelligkeitsvorteile, klein hat sie physische Vorteile, kann sich da auch vielleicht mal im Post den Ball holen. Und wenn dann eben Frankreich merkt, diese Satou ist nur schwer zu stoppen, wir müssen da ein bisschen mehr kollapsen, so ein bisschen ähnlich wie bei Giannis, dass du dann eben auch die Bälle rausfindest im richtigen Moment, dass du diese Kickouts spielst, dass du dann deine Shooterinnen einbindest, die das Ganze dann bestrafen können. Also es ist, glaube ich, so ein Wechselspiel aus Penetration und guter Aktionen in Richtung Korb und korbnahen Abschlüssen. Und dann aber, wenn dieses Collapse kommt, auch, und das meine ich, diese Routine zu haben, deine Shooterinnen draußen zu finden, dass die das Ganze dann bestrafen, dass es jetzt enger gezurrt wird in der Zone. Ich glaube, wenn die Deutschen das schaffen, dann sehe ich wirklich Möglichkeiten für Team Deutschland, die Französinnen zu schlagen, weil auch, ich glaube, die Statistiken ja nicht so gegen Deutschland sprechen, die sie bisher geholt haben in diesem Turnier. Auch wenn die natürlich eine kleine Stichprobe sind.
Ja, sehe ich ähnlich. Wichtig wird auch der Start ins Spiel sein. Wenn du gut reinkommst, dir vielleicht gleich eine kleine Führung erspielst, so wie es gegen Belgien gelungen ist, wo auch die Halle sehr belgisch besetzt war. Das wird jetzt gegen Frankreich noch extremer werden, ähnlich wie bei den Herren. Ist dieser gute Start extrem wichtig, um die Halle gleich ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Wenn du gleich mit 7, 8, 9 Punkten in Rückstand gerätst, dann glaube ich, wird es schwer für Deutschland. Aber wenn du einen guten Start hast, wenn die erste 5 gut funktioniert, das wird generell wichtig sein, weil die Rotation wird wieder klein sein von Lisa Tomaidis, dann hat die deutsche Mannschaft auf jeden Fall Chancen, das Spiel bis zum Schluss eng zu halten und vielleicht sogar zu gewinnen.
Wir können euch auch noch mal ein paar Statistiken mit an die Hand geben, die wir dann auch für euch interpretieren. Denn beispielsweise Points of Turnovers, da sind sich beide Mannschaften relativ ähnlich. Da gibt's relativ viele, wenn wir das mal gucken. Die Französinnen erzielen im Normalfall im Schnitt bisher bei diesem Turnier 74 Punkte, die Deutschen 75,3. Also leichte Vorteile für Deutschland. Aber Points von Turnovers sind die Französinnen besser, weil sie eben 20 Punkte pro Spiel aus Turnovern erzeugen, die Deutschen nur 16. Und dazu wollen die Französinnen schnellen Basketball spielen. Das heißt also, Turnover-Vermeidung ist eins der zentralen Themen, die die Deutschen bisher noch nicht so gut unter Kontrolle gehabt haben. 20 Turnover im Schnitt hat die deutsche Nationalmannschaft bisher produziert. Haben natürlich auch gegen Team USA gespielt, muss man auch ehrlich sagen. Aber diese 20 Turnover im Schnitt, die könnten ihnen extrem wehtun. Also wenn sie es da schaffen, diese Turnovers zu cutten, vielleicht auf 10, 12, dann geben sie den Französinnen damit nicht die Chance, aus diesen Turnovern eben umzuschalten, in Fastbreak zu kommen und dann auch zu finishen. Das wäre eine große Stärke, die man den Französinnen wegnehmen kann. Und dazu hat man dann natürlich auch die Möglichkeit, über Rebounds nochmal selbst ins Spiel zu kommen, haben deutlich mehr Rebounds als die Französinnen, insgesamt 39 im Schnitt, wobei die Französinnen am offensiven Brett extrem gut arbeiten. Da muss man wirklich gucken, dass man das irgendwie eingebremst bekommt. Am defensiven Brett dafür haben die Französinnen so ihre Probleme. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, an dem dann wichtig wird, ob Niara Sabali dabei ist oder eben nicht, weil die natürlich auch nochmal eine ganz andere Physis hat und da dann für Offensiv-Rebounds, für zweite Chancen sorgen kann. Also für Deutschland geht's drum, um einen kleinen Gameplan für euch aufzuzeichnen. Turnover-Vermeidung, am offensiven Rebound und am defensiven Rebound extrem gut zu arbeiten und eben dann über Paint-Touches den Korb zu attackieren und wenn dann collapsed wird, dann eben die Kickouts zu suchen für die eigenen Spielerinnen. Das ist so mal der Grundzug. Und defensiv natürlich zu schauen, dass man die Französin in die Halbfeldoffensive bekommt, also dadurch genau keine Turnover vorne erzeugen, dadurch sie in die Halbfeldoffensive zu bekommen. Und dann müssen die erstmal machen und dann vom Offensivrebound wegzuhalten. Das ist, glaube ich, so die Herangehensweise, wie man die Französinnen da schlagen kann in diesem Viertelfinale. Und Robert, ich finde auch, dass du es schon sehr gut gesagt hast, bei der EM war das ein 8-Punkte-Unterschied und da waren weder die beiden Sabalis dabei, noch Alexis Peterson. Also da auf jeden Fall ist die deutsche Mannschaft auch sehr viel weiter als noch bei der EM. Das hat man auch im Spiel gegen Belgien gesehen.
Ja, und sie können nichts verlieren. Also klar können sie ausscheiden, wenn sie verlieren. Natürlich weiß man, wenn man gewinnt, spielt man auf jeden Fall um eine Medaille. Aber allein dieser Einzug ins Viertelfinale ist schon ein überragender Erfolg. Und man kann befreit aufspielen. In diese Richtung sollte diese Aussage gehen. Und wir werden es uns anschauen, wenn ihr den Podcast hört, heute 18 Uhr, Deutschland, Frankreich, Damen. Morgen, Donnerstag, Deutschland, Frankreich, der Herren. Also der Deutschland-Frankreich-Doppelpack steht direkt bevor. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir zweimal gewinnen.
Das machen wir. Drücken sehr die Daumen. Die Kellogg's Crunch Time ist dann auch das Spiel der deutschen Frauen gegen Team Frankreich. Um 18 Uhr gibt's das Ganze. Da solltet ihr einschalten. Dann die Kellogg's Crunch Time. Da wird's hoffentlich besonders knusprig dann. Und unsere deutschen Frauen kommen ebenfalls ins Halbfinale, in dem es dann ja gegen... Lass mich nicht
lügen. Belgien oder Spanien geht.
Gegen Belgien oder Spanien geht. Die spielen um 14.30 Uhr schon, also da weiß man dann schon, gegen wen es gehen würde. Belgien oder Spanien. Belgien hat man schon geschlagen in der Vorrunde. Spanien ist brutal gut, aber da holen wir euch dann nochmal extra ab in Richtung Halbfinale, wenn es denn dazu kommt. Wir drücken die Daumen und sagen viel Spaß weiterhin bei Basketball, bei Olympia. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Wir melden uns zeitnah, versprochen. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao.